Und ganz gern gleich hoffentlich freuen wir uns jetzt auf die Predigt und hören den Predigttext, den wir finden in Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Das ist das Wort Gottes an uns.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und wir bieten noch einmal: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, nochmal ganz besonders, liebe Beula, es ist immer wieder spannend zu hören, wodurch Menschen in unseren Gottesdienst gefunden haben. Einige sind durch YouTube draufgestoßen, andere haben irgendwann mal unsere Homepage entdeckt und mancher kam zu uns, weil ein Freund ihn persönlich eingeladen hatte. Jede echte Einladung, die wir bekommen, stellt uns ja vor eine persönliche Entscheidung. Ich kann die Einladung annehmen oder ich kann sie ablehnen. Und wenn ein Gastgeber auf Nummer sicher gehen will, dann sorgt er dafür, dass die Geladenen auch die Chance haben, den Termin rechtzeitig festzuhalten, damit nicht dann zufällig auf dem Pfingstsonntag irgendwas anderes liegt. Und dann schickt er uns längere Zeit vorher schon diese berühmte Karte, auf der dann in dicken Lettern steht: Save the date. Save the date. Halt dir den Tag frei. Wenn ich so eine Save-the-Date-Karte bekomme, das passiert ja ab und zu, dann ist das erstmal schön. Das heißt nämlich, der will mich unbedingt dabei haben, der mir das schickt. Deswegen sagt er Save-the-Date. Und meine Reaktion wiederum auf die Karte sagt möglicherweise einiges darüber, was ich von diesem Gastgeber halte und wie ernst ich seine Veranstaltung nehme. Save-the-Date. Ich kann die Karte beiseite legen auf irgendeinen Stapel mit Zeitschriften. Save the date. Ich kann sie sichtbar am Esstisch aufstellen, damit ich es ja nicht vergesse. Save the date. Ich kann möglicherweise meinen Timer oder was immer Sie an Planungssystem haben, digital, wie auch immer, kann den nehmen und sofort den Termin eintragen. Bei manchen Einladungen wissen wir sofort, die darfst du nicht verpassen. Das darfst du auf keinen Fall vergessen. Schön, dass Sie heute alle da sind. Um diesen Pfingstsonntag mitzufeiern, bei dem wir auch für unsere Absolventen des biblischen Unterrichts beten wollen, besonders an sie auch denken wollen. In manchen Gemeinden würde man sagen, unsere Konfirmanden, bei uns heißen die unsere Beula, aber entscheidend ist ja nicht, wie wir euch nennen, sondern entscheidend ist, was wir euch in dieser gemeinsamen Zeit mitgegeben haben über, man kann sagen, Gott und die Welt. Und wir hoffen sehr, und das gilt für alle Mitarbeiter, dass dabei immer wieder deutlich wurde, und zwar so, dass ihr es nicht vergesst: Gott lädt euch ein. Er ist ein persönlicher Gott. Er ist ein Gott, der euch mit Namen kennt. Das kann man sich kaum vorstellen. Dass dieser Gott uns mit Namen kennt, erst recht, wenn wir uns klar machen, wie riesengroß das Universum ist und wie klein unsere Erde und wie winzig wir selbst. Einer unserer Mitarbeiter hat das letzte Woche mal ausgerechnet und mir das nochmal zur Verfügung gestellt. Also das sichtbare Universum ist etwa 93 Milliarden Lichtjahre groß. Das sind 93 Milliarden mal 9,46 Billionen Kilometer. Können Sie sich natürlich vorstellen. Wahrscheinlich eher nicht. Und irgendwo dort drin sind wir, auf dem einzigen bewohnten Planeten. Und das muss man auch noch sagen, die Erde im Vergleich zu diesen Dimensionen mit einem Staubkorn zu vergleichen, wäre noch eine großzügige Metapher. So hat der Mitarbeiter das gesagt. Es wäre eher noch übertrieben, uns da als Erde mit einem Staubkorn zu vergleichen. Und ich muss sagen, diese Größenverhältnisse können einen ganz schön einschüchtern, wenn man sich das mal klar macht. König David hat das in Psalm 8 im Alten Testament auch so beschrieben: Herr, ich sehe die Himmel deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und dann drängt sich natürlich die Frage auf, die David formuliert: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? David war klar, dass dieses Wunderwerk sich einem genialen Schöpfer verdanken musste. Und wir wissen ja inzwischen noch viel mehr über die geniale Komplexität des Auges, einer einzigen Zelle. Und wissen Sie, es ist schwerer zu glauben, dass all dies durch puren Zufall entstanden sein soll, als dass ein genialer Planer dahinter steht. Professor Gerhard Ertel, er erhielt den Chemie-Nobelpreis 2007. Ertel wurde mal in einem Interview gefragt: Herr Professor, können Sie als aufgeklärter Naturwissenschaftler eigentlich an Gott glauben? Und die Antwort des Nobelpreisträgers war: Ja, aber sicher. Das Leben ist ein gewaltiges Wunder. Wir nähern uns wissenschaftlich in unseren Erklärungen an. Aber eine Frage bleibt doch immer bestehen: Warum das alles? Hier glaube ich an Gott. Zitat Ende. Und der Apostel Paulus hat das schon 2000 Jahre vorher im Römerbrief ganz ähnlich auf den Punkt gebracht. Da sagt er in Römer 1, Vers 19: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und dann kommt's: Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt erkannt aus seinen Werken, also aus der Schöpfung. Und dann fügt Paulus hinzu: Wenn man nachdenkt. Also für den Glauben ist es eher besser, mehr nachzudenken, als weniger nachzudenken. Aber selbst wenn man das nachvollziehen kann, was der Apostel Paulus und Professor Ertel hier sagen, ist damit eine andere Frage ja noch nicht beantwortet. Wie steht dieser allmächtige Gott zu mir? Wie steht er zu dir ganz persönlich? Gerade wo er so genial und allmächtig ist. Und nochmal logisch weitergedacht: Wenn Gott wirklich mächtig ist, dann muss es ihm ja möglich sein, sich uns mitzuteilen. Und genau, ihr Lieben, das ist die Kernbotschaft der Bibel. Er hat es getan. Er hat sich mitgeteilt. In seinem Wort und am allerdeutlichsten in seinem Sohn Jesus Christus. In Jesus wendet dieser heilige Gott uns sein Gesicht zu. Und in Jesus teilt er uns unzweideutig mit, wie er zu uns steht. Und genau aus diesem Grund hat Jesus das Gleichnis erzählt hier in Lukas 14. Da vergleicht er den heiligen Gott mit einem Gastgeber, der zu einem großen Festmahl einlädt. Das griechische Wort, das da steht, meint nicht das klassische Abendmahl, sondern ein großes Mahl, das Festmahl, das dort meistens am Abend gefeiert wurde. Und dann sagt Jesus: Es war ein Mensch, der machte ein großes, wir können auch übersetzen, Gastmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Das ist Gott, sagt Jesus. Wenn man über diesen Text eine Überschrift wählen wollte, müsste man sagen: Save the date. Da gibt es auch zwei Stufen, in denen eingeladen wird. Die erste Stufe finden wir am Ende von Vers 16. Er lud viele dazu ein. Das ist Save the date. Und dann im nächsten Vers kommt dann die aktuelle Einladung: Jetzt geht's los. Und es ist interessant, wir erfahren genau, in welcher Situation Jesus dieses Gleichnis erzählt. Eben noch hatte er seinen Gastgeber, bei dem dieses Mahl stattfand, ermutigt und gesagt: Denk doch mal dran, wenn du ein Mahl machst, dann lade auch mal solche Leute ein, die das nicht so häufig genießen können. Also Jesus sagt: Auch Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde, lade sie auch doch mal dazu ein. Und sein Tischnachbar nimmt das auf, dieses Wort Gastmahl, einladen, und sagt dann einen frommen Satz, einen sehr richtigen Satz, einen Satz, von dem er wahrscheinlich erwartet, dass Jesus den gut findet. Manchmal sagen wir so Sätze, von denen wir erwarten, dass unser Tischnachbar das gut findet. Und Er sagt, apropos Gastmahl, glücklich kann sich derjenige schätzen, der das Brot isst im Reich Gottes. Also der bei Gottes großen Gastmahl dabei ist, mit anderen Worten, der mitfeiern darf im Himmel. Und daraufhin erzählt Jesus dann dieses Gleichnis. Als würde er sagen, also okay, lass uns jetzt mal über dieses Gastmahl im Himmel reden. Und dann vergleicht Jesus seinen Vater eben mit einem Menschen, der dieses große Fest ausrichtet. Und das ist das Erste, was Sie über diese wichtigste Einladung der Welt wissen müssen und festhalten müssen. Sie sind eingeladen zum ewigen Leben. Diese Einladung gilt für den Himmel. Für viele klingt das auf den ersten Blick nicht sehr attraktiv, aber es fällt auf, häufig in der Bibel wird der Himmel mit einem rauschenden Fest verglichen. Schon im Alten Testament ist das so, zum Beispiel in den Psalmen, Psalm 22, Vers 27, da heißt es, die Elenden sollen es essen, dass sie satt werden. Und in Jesaja 25 bei den Propheten wird es nochmal ganz deutlich formuliert, dass dieses Fest von Gott geschenkt ist, dass es ein Mahl ist, bei dem man sich nur freuen kann. Und mit diesem Fest ist dann noch verbunden, er wird den Tod verschlingen auf ewig. So sagt es Jesaja in diesem Zusammenhang. Er wird, und das ist der Himmel, den Tod verschlingen auf ewig und Gott wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Riesige Freude für alle, die dabei sind, mit Gott und miteinander das zu feiern. Und für diese Freude und Erleichterung, wo in Gottes Gegenwart alles Leid überwunden sein wird, wo alle Tränen abgetrocknet sein werden, stellen Sie sich das mal vor, wo es höchstens noch Freudentränen geben wird, dafür steht dieses Bild vom großen Gastmahl. Das ist mehr als nur eine Schlemmerorgie, denn eine Schlemmerorgie könnte uns auf Dauer nicht froh machen. Das sehen Sie an den Leuten, die sich wegen ihres Reichtums tägliches Schlemmern leisten können. Totalen Luxus every day. Und natürlich, wenn das alles bleibt, dann macht es irgendwann keine Freude mehr. Weil sie merken, den Hunger in meinem Herzen, den kriege ich auch mit Luxus nicht satt. Das Besondere an diesem Gastmahl im Himmel, zu dem Jesus einlädt, das, was diese bleibende, strahlende Freude bewirkt, ist, dass dort etwas heil wird, dass dort etwas endgültig heil wird, was bei uns Menschen und in uns Menschen kaputt gegangen ist. Das wichtigste Verhältnis, was es in unserem Leben gibt, nämlich unser Verhältnis zu Gott. Unser Verhältnis zu dem, der uns persönlich geschaffen hat, dessen Fingerabdruck immer noch an unserem Leben haftet und den wir normalerweise links liegen lassen. Jesus hat diese Diagnose einmal mit sehr schmerzhaften Worten formuliert im Matthäusevangelium Kapitel 23. Da sagt er zunächst zu seinem Volk Israel, aber es gilt uns genauso. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Zugegeben, den meisten ist das nicht bewusst, dass ihr Verhältnis zu Gott kaputt ist. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich schon so weit von ihm entfernt haben, dass sie es gar nicht mehr merken. Es stört sie gar nicht mehr. Es hat sie auch noch nie wirklich gestört, dass der heilige Gott in ihrem Leben keine wirklich tragende Rolle spielt, höchstens eine Nebenrolle, wenn man mal einen Nothelfer oder Sündenbock braucht. Und sie merken nicht, dass sie seine guten Absichten mit ihnen, seine Gebote, mit denen er uns führen und orientieren will, mit Füßen treten. Sie haben seinen Liebesbrief, die Bibel, irgendwo in ihrem Haushalt in die hinterletzte Ecke irgendeines der Bücherregale gestellt. Interessiert nicht. Und man kann das schon vergleichen mit einer gestörten Beziehung zwischen Menschen. Wissen Sie, solange die beiden noch drunter leiden, solange die beiden darüber noch traurig sind, ist noch nicht alles verloren. Werden sie versuchen, diesen Bruch irgendwie zu heilen? Ist zumindest dieser Wunsch im Herzen da, es kann doch mal anders werden. Aber wenn es erst nicht mehr stört, dann wird es immer schwerer. Und sehen Sie, Gott gegenüber ist das ähnlich. Erst wer versteht, wie kaputt unser Verhältnis zum heiligen Gott ist, erst der ahnt die Freude, wenn dieses elementare Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Wenn ein Mensch, der sich von Gott losgerissen hat, obwohl er sein Leben Gott verdankt, der Gott vielleicht nicht einmal dafür gedankt hat, was er ihm Gutes getan hat, der in seinen zentralen Lebenserscheinungen überhaupt nicht mit Gott rechnet und nicht nach ihm fragt. Wenn so jemand Gottes Kind wird, wenn so jemand anfängt, ihm zu vertrauen, wenn so jemand anfängt, mit diesem heiligen Gott zu rechnen und ihn als seinen Herrn anzubeten, er wird dann erst merken, was ihm vorher gefehlt hat. Und Jesus sagt, wo das passiert, da beginnt das Festmahl, da beginnt das Reich Gottes. Und darum hat dieses Reich Gottes, ich sage das mal etwas schematisch, zwei Abteilungen. Es hat eine diesseitige und eine jenseitige Abteilung. Wenn Sie so wollen, eine Erdenabteilung und eine Himmelsabteilung. Das Reich Gottes beginnt schon hier, wenn Sie anfangen, mit Gott und unter seinem Schutz und unter seiner Führung zu leben. Das Reich Gottes beginnt schon hier, wenn Sie anfangen, die Bibel ernst zu nehmen. Wenn Sie anfangen zu beten, Sie müssen ja keine großen Liturgien beten, aber wenn Sie einfach anfangen, mit diesem Gott zu reden, zu sagen, ich brauche dich, lass mich besser verstehen, wer du bist und bitte verzeih mir, dass ich so lange meinte, dich einfach nicht nötig zu haben. Das ist die Erdenabteilung, da geht's los. Und dann ist die Himmelsabteilung da, die kommt dann in der Zukunft und die ist mindestens so real wie diese Erdenabteilung. Und diese Himmelsabteilung, das hat Jesus uns versprochen, da wird es dann alles endgültig perfekt. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da lässt Jesus uns Folgendes ausrichten und er, Gott, wird bei ihnen wohnen und er wird mit ihnen sein. Und dann kommt das wieder mit den Tränen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Leid, Geschrei, Schmerz wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die Perspektive. Und dort wird dann die schlimmste Not überwunden sein, mit der wir jetzt noch zu kämpfen haben. Vielleicht haben einige von Ihnen Samstag vor einer Woche aus das Champions-League-Finale gesehen und dann diese bewegenden Schlussszenen, nachdem PSG, also Paris Saint-Germain, Inter Mailand mit 5:0 abgeräumt hatte, der triumphierende Trainer von PSG, Luis Enrique. Und nach diesem Sieg enthüllten dann die Fans von PSG ein Riesenbanner. Und auf diesem Banner war Luis Enrique mit seiner Tochter zu sehen, wie sie 2015 seinen Champions-League-Sieg mit Barcelona gefeiert hatten. Er und seine Tochter dort im Mittelkreis des Stadions. Und in diesen bewegenden Minuten zog Luis Enrique ein T-Shirt über. Und da waren er und seine Tochter in einer schematischen Darstellung drauf zu sehen. 2019 ist Xana an Krebs gestorben, mit 9 Jahren. Und ich musste denken, als ich in sein Gesicht dort schaute, dass einerseits jubelte, aber andererseits auch gezeichnet war. Was hätte er in diesen Momenten dafür gegeben, wenn er nur seine Tochter wiederbekommen hätte? Er wäre bestimmt glücklich gewesen, sämtliche Champions-League-Titel, die er als Trainer oder vorher auch als Spieler gewonnen hatte, zu verschenken, ungeschehen zu machen, wenn nur seine Xana noch am Leben wäre. Verstehen Sie, der Tod zeigt wie nichts anderes unsere Verletzbarkeit und unsere Hilflosigkeit. Aber die Bibel sagt, es gibt eine Lösung. Und diese Lösung ist der Himmel. Das ist keine Vertröstung, sondern eine Lösung. Und für diesen Himmel steht das Gastmahl. Und Gott sagt, bei diesem Fest will ich dich dabei haben. Das ist eigentlich das Ziel, mit dem ich dich erschaffen hatte. Nicht für so ein paar 70, 90 oder auch 9 Jahre Leben hier, sondern für die Ewigkeit. Du bist gemeint für die Ewigkeit. Aber das ist kein Automatismus, macht die Bibel auch deutlich. In Gottes Ewigkeit werden wir nur dabei sein, wenn wir hier auf der Erde das Ticket lösen. Wenn wir hier auf der Erde Frieden mit diesem Gott bekommen. Und darum setzt Gott alles daran, dass seine Menschen jetzt diese Einladung hören. Und darum hat er damals beim Pfingstfest, wir haben ja den Text gehört, dieses Sprachenwunder getan, wo Leute aus aller Herren Länder plötzlich in ihrer Language, in ihrer Sprache das hören und verstehen konnten. Das war ein Statement, das Gott gesetzt hat und gesagt hat, ich rufe alle, ich rufe wirklich alle. Und darum bis heute die vielen Übersetzungen der Bibel. Ich habe die Zahlen von 2023 gekriegt. Laut den aktuellen Translation Statistics von der United Bible Society gibt es, also 2023, inzwischen wird das noch etwas weiter gestiegen sein, es gibt mindestens ein Buch der Bibel, also ein Buch der Bibel, Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Johannes-Evangelium, Römerbrief, in 3686 Sprachen. Stellen Sie sich das vor. Und das gesamte Neue Testament, also der Teil der Bibel, der über Jesus berichtet und die Apostel und wie die Gemeinde entstanden ist und wie Jesus in der Zukunft wiederkommen wird, den gibt es in 1682 Sprachen. Und eine Gesamtfassung von Altem und Neuem Testament gibt es immerhin noch in 743 Sprachen, Stand 2023, damit diese Einladung bekannt wird. Und darum die Missionare, die seit dem ersten Pfingsten damals in die Welt ziehen. Und darum dieser Gottesdienst heute Morgen in Mellendorf, damit Gottes Einladung laut wird. Und Sie können an diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, sehen, Gott ist großzügig. In Vers 16 steht, er machte ein großes Gastmahl und lud viele dazu ein. Und Gott ist freigebig, das sagt der nächste Vers. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Mahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Der Eintritt in dieses Reich ist gratis. Gott sagt, ich schenke dir den Himmel. Das ist keine Sponsorengala, wo sie ihren Eintritt selbst bezahlen müssen. Sondern auf Gottes Save-the-Date-Karte steht zum Beispiel hier in diesem Gleichnis, die Tickets gibt es umsonst. Du musst dich nur festlegen. Du musst nur verbindlich mitteilen, dass du dabei bist. Dann kriegst du das Ticket umsonst. Und dann passiert etwas Dramatisches, wenn Sie weiterlesen. Etwas, das beweist, wie aktuell dieses Gleichnis ist. Vers 18. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Krass. Sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn zu besehen. Entschuldige mich. Der zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft. Ich bitte, ich entschuldige mich. Der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich nicht kommen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Bitte dich, entschuldige mich. Tja. Und hier kommt das Zweite, was Sie über diese wichtigste Einladung der Welt wissen müssen. Das Erste hatten wir gesagt, sie gilt für den Himmel. Und das Zweite, sie hat ein Verfallsdatum. Sie hat ein Verfallsdatum. Und das macht Jesus jetzt klar. Wo die sich alle entschuldigen, dann sagt Jesus in dem Gleichnis, und der Knecht, also der Bote, kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und er macht das dann. Und dann heißt es, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Ein Verfallsdatum. Auch damals gab es, deswegen passt das so schön, diese Sitte in Israel, dass man zu großen Anlässen 2 Einladungen verschickte. Erstens diese Voreinladung, also diese Save-the-Date-Einladung. Die hatten die Leute erhalten. Das waren die Geladenen. Und dann das Zweite ist der endgültige Startschuss. An die Geladenen, an die früher Geladenen. Jetzt geht's los. Jetzt komm, denn es ist alles bereitet. Und schauen Sie, dieser Bote wird mit einer guten Nachricht losgeschickt. Er sagt denen, die Tische sind gedeckt, der Herd ist warm, die Weinkrüge stehen bereit. Es fehlen nur noch die Gäste, ihr. Und dann geht's los. Und ich erinnere nochmal, wir hatten gesagt, das Reich Gottes hat auch eine Diesseitsabteilung. Das Wort Gottes beginnt schon hier mitten in diesem Leben. Das Reich Gottes kann schon hier betreten werden. Auch wenn wir als Gemeinde uns versammeln, aber auch wenn Sie einsam zu Hause vor Ihrer Bibel sitzen und diesen lebendigen Gott anrufen und um Hilfe bitten. Aber schauen Sie, was hier passiert. Plötzlich, als die zweite Einladung erfolgt, passt es den Leuten nicht. Heaven can wait. Der Himmel kann warten. Das Fest soll warten. Gott soll sich gedulden. Immerhin ringen die sich noch mehr oder weniger eine Entschuldigung ab. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft. Also dem ist sein Besitz wichtiger als Gott. Der zweite redet von seinen 5 neuen Ochsengespannen. Heute würden wir sagen, der hat einen neuen Trecker besorgt. Dem ist seine Arbeit wichtiger als Gott. Der dritte bringt seine Frau als Argument, hat die Frau seines Lebens gefunden. Dem ist seine Familie wichtiger als Gott. Und schauen Sie, das sind alles gute Dinge, gute Geschenke. Besitz ist klasse, wenn wir den haben dürfen. Arbeit ist gut, da sind wir dankbar dafür. Die Familie ist ein Riesengeschenk. Aber wenn Sie als Entschuldigung herhalten müssen, um Gott abzuweisen. Stimmt was nicht. Und schauen Sie sich diese Entschuldigungen an, die sind ziemlich fadenscheinig. Also den Acker kann er auch noch morgen anschauen. Außerdem hätte er das besser terminieren können. Er hatte ja die Save-the-Date-Information. Und die Überprüfung der Ochsen auf ihre Tauglichkeit ist doch bestimmt schon vor dem Kauf erfolgt. Der hat doch nicht die Katze oder die Ochsen im Sack gekauft. Und jetzt zu sagen, ja, ich muss das mir alles mal angucken. Und die Frau kann er mitbringen zum Fest. Macht doch viel mehr Freude. Also Sie merken, diese Entschuldigungen, die sind so banal, die sind so nichtssagend. Und damit sind sie aber wieder vielsagend. Der Gastgeber ist den Leuten einfach nicht so wichtig. Das ist der Grund. Sonst würden sie nicht so läppische Entschuldigungen vorbringen, um damit zu rechtfertigen, dass sie ihn liegen lassen. Sie haben nichts persönlich gegen ihn. Nein, wo gehen wir da hin? Sie wahren die höfliche Form. Sie sagen sogar hier, bitte entschuldige mich. Sie behandeln den Knecht mit Anstand. Sie fallen nicht aus der Rolle. Sie haben nur keine Zeit für den, der sie einlädt. Der ist ihnen nicht wichtig genug. Und in dem Moment, und das arbeitet Jesus in diesem Gleichnis heraus, in dem Moment, wo sie sich entscheiden müssen zwischen diesen Dingen, ich sag mal, des normalen Lebens und der großen Einladung, da fällt die Einladung hinten runter. Und damit beweisen diese Leute auch eine tragische Naivität, eine gewisse Blauäugigkeit, wie wenig sie von der Bedeutsamkeit der Einladung verstanden haben. Hier geht es immerhin um die Schicksalsfrage ihres Lebens. Hier geht es um ihre Ewigkeit. Hier geht es um das große Ziel ihres Lebens, zu dem sie eigentlich geschaffen worden sind. Und ich denke, das muss man nicht mehr groß erläutern. Dieses Bild spricht für sich selbst. Jesus will damit sagen, die meisten Leute wollen sich von dem heiligen Gott nicht stören lassen in ihrem normalen Leben. Das ist ihnen einfach nicht wichtig genug, sich um Gottes Willen stören zu lassen. So viel wird da schon nicht dran hängen. Ich komme da schon durch. Und außerdem, die Einladung läuft ja nicht weg. Es wird wieder neue Feste geben. Der Bote wird demnächst schon wieder vorbeikommen. Halten wir den Ball mal flach. Und so spielen die Menschen mit Gott. Und sie spielen, ohne es zu ahnen, auch mit ihrem Leben, mit ihrer Ewigkeit. Schauen Sie, sonst versuchen wir uns nach allen Regeln der Kunst abzusichern. Versicherungstechnisch, medizinisch, was unsere Lebensplanung angeht. Wir versuchen alles irgendwie festzuzurren und sicher zu machen. Und an dem Punkt, an dem sich einmal alles entscheidet, was machen wir da? Und Jesus will auch uns warnen mit diesem Gleichnis. Es ist eine sehr liebevolle, aber sehr deutliche Warnung, wenn Jesus sagt, du, die wichtigste Einladung deines Lebens hat ein Verfallsdatum. Gott lässt nicht mit sich spielen. Und es kann der Punkt kommen, wenn du ihn oft genug abgewiesen hast, dass Gott dich gehen lässt. Es kann der Punkt kommen, wo Gott dir deinen Willen gibt, wo er dich in Ruhe lässt. Du sagst, ich will nicht, und Gott sagt, okay, dann gebe ich dir deinen Willen. Und das wird in Vers 21 hier deutlich, wo es heißt, der Hausherr wurde zornig. Und Vers 24 spricht dann von diesem doppelten Ausgang. Keiner derer, die eingeladen waren und nicht gekommen sind, wird mein Mahl zu schmecken bekommen. Jesus hat das an anderen Stellen noch drastischer formuliert. Er hat gesagt, es gibt in der Ewigkeit einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt eine Rettung und es gibt eine Verlorenheit. Es gibt ein herrliches Leben mit Gott und eine schreckliche Existenz ohne ihn. Und für diejenigen, die dort sein werden, wird dann auch klar sein, sie haben es mit eigenen Händen weggeworfen. Und ich möchte das nochmal zu bedenken geben. Diese Leute waren keine groben Sünder. Die waren nicht prinzipiell gegen Gott, sagen sie nirgendwo. Und ich denke, die Bibel macht deutlich, die Hölle wird einmal voll sein mit Menschen, die nicht gegen Jesus waren. Die möglicherweise ihren Taufschein, ihre BU-Absolvierungsurkunde haben. Hoffentlich nicht, nein. Ja, die haben vieles mitgemacht. Die haben auch Spendenbescheinigungen bestimmt. Aber sind mit ihrem Herzen nicht dieser Einladung zu Gott gefolgt. Und für diese Leute, sagt Jesus, wird es am Ende, und er sagt das mit Schmerzen, er sagt das nicht höhnisch, er sagt das nicht von oben herab, er sagt das traurig, wird es am Ende ein tragisches Erwachen geben. Denn so großzügig Gottes Einladung auch ist, so geduldig er um seine verlorenen Schafe wirbt, so ernst sind die Folgen für den, der seine Liebe mit Füßen tritt. Das wird hier deutlich. Und wenn da steht, dass Gott zornig ist, dann ist damit nicht irgendwie ein unbeherrschter Gefühlsausbruch Gottes gemeint, sondern wenn die Bibel von Gottes Zorn spricht, dann meint sie damit Gottes Haltung gegenüber Schuld, gegenüber Sünde, gegenüber Unglauben, die begründet ist in seiner Heiligkeit. Verstehen Sie, wir können uns das nur sehr schwer vorstellen. Gott ist vollkommen. Gott ist absolut heilig. Das haben Sie an Jesus gesehen, der obwohl er durch diese Welt gegangen ist, durch diesen ganzen Schmutz gegangen ist, ohne Sünde geblieben ist. Und das mussten sogar seine Gegner zugeben. Und deswegen kann Gott mit Sünde keine faulen Kompromisse schließen. Und deswegen wirbt er ja, dass wir das Problem der Sünde in unserem Leben gelöst bekommen. Also, sie hat ein Verfallsdatum, diese Einladung für den Himmel. Aber das ist klar, Gott wird im Himmel nicht allein sein. Es werden viele dort sein und seine Freude teilen und beim großen Fest mitmachen. Denn Gott sagt, dass er in Vers 23 geht auf die Landstraßen und nötigt sie hereinzukommen. Und dann ist dieser wunderschöne Satz da, dass mein Haus voll werde. Gott will voll Haus. Und so bleibt am Ende eine dritte Frage. Was werden das für Leute sein, die diese Einladung annehmen? Sie gilt für den Himmel, sie hat ein Verfallsdatum. Was für Leute werden das sein? Und diese Frage beantwortet Jesus zum Schluss. In Vers 21, da sagte der Knecht, kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und dann kommt er zurück und sagt, ist es geschehen? Und da sagt er, mach weiter, geh noch weiter. Geh, wir würden vielleicht sagen, in die Elendsquartiere, in die Banlieues und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Was heißt das? Das heißt, jeder darf kommen, wie er ist. Das wollen wir schon mal festhalten. Jeder darf kommen, wie er ist. Und die Leute kommen wirklich, das sagt ja Vers 22, Herr, es ist geschehen. Sie sind gekommen, auch wenn noch Platz ist, aber sie sind gekommen. Und wir können uns das richtig vorstellen, wie diese Leute da reingeführt werden in den Festsaal, in ihren etwas lumpigen Klamotten teilweise. Keiner wird abgewiesen, keiner, der mit will, wird abgewiesen, ganz egal, wie dreckig sie sein mögen oder wie übel sie riechen könnten. Und der Hausherr steht da an der Tür und nimmt sie in die Arme und sagt, willkommen daheim, ich freue mich, dass du da bist. Und sie erleben das und sie kriegen vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Und wir fragen jetzt nochmal, was sind das für Leute, die diese Einladung annehmen? Jesus sagt das. Er nennt das die Blinden und Lahmen und Armen und Verkrüppelten, die an den Hecken und Zäunen. Und wir dürfen das nicht missverstehen. Es geht Jesus nicht darum, Armut oder Krankheit romantisch zu verklären oder zu sagen, Arme sind bessere Menschen als Reiche. Hat er nie gesagt. Also Armut und Leid ist kein Freifahrtschein für den Himmel. Armut kann das Herz genauso verstocken und hart machen gegen Gott wie Reichtum und irdisches Glück. Darum geht's nicht. Nein, was Jesus hier zeigt, ist einfach, entschuldigen Sie, dass ich das so deutlich sage, aber wie Gott uns alle sieht. Und wie wir uns sehen müssen, wenn wir in den Himmel reinkommen wollen. Deswegen wird das hier so betont. Wie Gott uns alle sieht. Schauen Sie, er sagt damit, so stehst du vor Gott da. Auch wenn du einen schönen Zweireiher trägst oder ein elegantes Abendkleid. So stehst du vor Gott in Wirklichkeit da. Wenn alles so, was außen dran ist, weggenommen wird. Wenn der Blick auf dein Herz plötzlich frei wird. Und damit sagt Jesus, den Platz im Himmel können wir uns nicht verdienen und nicht erarbeiten. Und das hoffen wir ist auch klar geworden im biblischen Unterricht. Dass es nicht so ist, ja, führe mal ein einigermaßen frommes Leben, halt bestimmte Regeln ein und dann kommst du in den Himmel. So ist es nicht, sagt Jesus. Wir kommen in den Himmel nicht, weil wir da so gut reinpassen würden, weil wir für Gott eine gute Partie wären. Nein, wir können unser zerstörtes Verhältnis nicht aus eigener Kraft reparieren und flicken dem Schöpfer gegenüber. Dazu ist einfach zu viel zerbrochen. Und überlegen Sie mal, was der Knecht nicht macht. Er sagt nicht, also Leute, ein bisschen schmuddelig seid ihr ja noch, poliert euch mal ein bisschen auf. Nehmt noch mal 3 Stunden Anstandsunterricht, lest noch ein Kapitel Knigge, wascht eure Klamotten mal notdürftig. Und dann, wenn ihr so etwas besser ins Festschloss reinpasst, dann könnt ihr ja nochmal kommen. Das macht er nicht. Und warum macht er es nicht? Weil es nichts nützen würde. Also gegenüber dem Gastgeber, der völlig rein und absolut vollkommen ist, blieben wir alle, auch bei größter moralischer Anstrengung, immer Schmuddelkinder. Also ob in unserem Anzug nun 10 Fettflecken sind oder 3, was macht das für einen Unterschied? Oder die Schmutzschicht an unseren Händen, ob die nun 5 oder 6 Millimeter dick ist, was trägt das aus? Wir passen so oder so nicht rein in den Festsaal. Und darum sagt Jesus, und das ist so befreiend, du musst kommen, wie du bist. Denn wenn du so lange an deinem Leben und an deiner Moral rumputzen willst, bis du mal zu Gott passt, wirst du nie kommen. Es gibt nur eins, was dir die Tür öffnen kann. Und das ist das souveräne Machtwort des Gastgebers, der dir die Einladung geschickt hat und der sagt, komm rein. Ich heiße dich willkommen. Ich nehme dich an. Ich erkläre dich ab heute zu meinem Kind. Du bist von heute an hier zu Hause. Und jetzt kommt zum Schluss die bange Frage, zu wem wird Gott dieses Machtwort sprechen? Zu wem wird Gott das so sagen? Und die Bibel macht sehr klar, er wird es zu dem sagen, der Gottes Urteil recht gibt. Der sich hier zu diesen Leuten aus Vers 22 und Vers 23 einfach dazustellt. Das Neue Testament würde sagen, der seine Sünde bekennt und sagt, ja, so stehe ich Gott vor dir da. Ich bin vielleicht die etwas bürgerlichere Variante, aber im Herzen stehe ich so vor dir da. Ich habe dich nicht geehrt, habe dich nicht geliebt, dir gedient. Ach, was habe ich alles gemacht und was habe ich alles nicht gemacht? Und schauen Sie, wer da erstmal angekommen ist, der versteht dann auch und der sieht dann auch ein, warum er den Erzähler dieses Gleichnisses persönlich braucht, nämlich Jesus. Denn nur Jesus hat die Lösung für unseren Schmutz. Und nur Jesus hat das Heilmittel gegen unsere Schuld. Und die Autorität dazu hat er, weil er die Strafe getragen hat, unsere Strafe, die wir verdient gehabt hätten. Deswegen finden Sie in jeder Kirche so ein dickes Kreuz, hoffentlich. Weil wir dadurch daran erinnert werden, dass das zentrale Ereignis des Neuen Testamentes darin besteht, dass er für uns starb an diesem Kreuz, nicht aus Zufall, nicht weil eine Justiz ein Unrechtsurteil fällte, das stimmt auch, aber er hat selbst gesagt, er stirbt für uns und er nimmt die Strafe auf sich, die wir mit unserem vor Gott verfuschten Leben verdient hätten. Er bezahlt alles. Und er ist jetzt die Rettungsstelle, die Anlaufstelle, wo ich mit meinem Leben hinkommen kann und sagen darf, Jesus, ich brauche dich und ich gebe es zu. Bei aller Hochanständigkeit, mit der ich vor den Leuten dastehe, du bist der Einzige, der mich retten kann. Und ich darf umso gewisser sein, dass das wahr ist und dass alles, was Jesus gesagt hat, darüber stimmt, weil Gott Brief und Siegel darauf gesetzt hat, in der realen Auferstehung, nicht mal 48 Stunden später. Verstehen Sie, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Auferstehung nicht irgendwie so ein Mythos ist oder so. Können Sie mit den Quellen auch gar nicht machen, sie sind einfach zu realistisch. Haben auch viele Althistoriker zugestehen müssen, es gibt kein anderes Ereignis aus einem so weit entfernten Zeitraum, das derart gründlich und durch so viele Zeugen und Quellen belegt wäre, wie die Realität der leibhaftigen Auferstehung Jesu von den Toten. Deswegen beten wir zu ihm. Deswegen ist das nicht so ein traditionelles Aufsagen von irgendwelchen Versen, sondern wir beten, weil wir wissen, dass er auferstanden ist und weil er versprochen hat, dass er uns hört und dass er für uns da ist. Und deswegen lebt seine Gemeinde. Und er ist der Grund, warum Gott der Vater uns vergeben wird, weil Gott der Sohn sein Leben für uns geopfert hat und auferstanden ist. Und Jesus hat das gesagt, ganz klar, Johannes 10, Vers 9, da hat er gesagt, ich bin die Tür, ich bin die Tür. Und wir könnten sagen, die Tür zum Festsaal, zum Himmel, zum Frieden mit Gott. Und Jesus hat hinzugefügt, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Der wird Gottes Kind schon hier. Der wird ankommen im Himmel. Und das war unsere große Hoffnung und unser Gebet, euch das zu verdeutlichen, dass er diese Tür ist. Und wir können überhaupt nicht euch zu irgendwas drängen oder drängeln. Wir gucken nicht in eure Herzen. Aber unsere Aufgabe ist es, euch diese Tür zu sagen. Und nicht nur euch, allen. Weil wir alle in dieser Weise vor Gott dastehen und Rettung brauchen. Und halten Sie das bitte zum Schluss fest. Zu dieser Tür, Jesus, kommen nur Bedürftige. Kommen nur Leute, die kapiert haben, dass sie Jesus und seine Vergebung brauchen. Und hier wird auch seine Einzigartigkeit nochmal so deutlich. Was er für uns getan hat, das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Ein Moslem kennt keinen Mittler. Keinen, der für ihn eintritt. Keinen, der stellvertretend seine Schuld trägt. Auch Mohammed will das nicht sein, wollte das nie sein. Der einzige Mittler im Islam ist der Koran mit seinen Gesetzen. Er sagt, das ist der Mittler. Und jetzt sieh mal zu, ob du das schaffst. Und ob es reicht oder nicht, ob Allah den Daumen senkt oder hebt, weißt du nicht. Kismet. Sieh mal zu. Verstehen Sie? Keine Religion der Welt kann das tun, was Jesus mir schenkt, mir meine Schuld abzunehmen. Kein Buddhismus, kein Hinduismus. Keiner und keine. Und deswegen schickt Gott seit jenem Pfingstfest seine Leute durch die Welt. Und diese Leute geben genau die gleiche Botschaft weiter wie hier sein Knecht. Geh schnell raus auf die Straßen und die Gassen der Stadt und führe die Armen herein und sag, es ist noch Platz da. Das ist unsere Aufgabe. Und in Vers 23 steht es nochmal. Geh hinaus und nötige sie hereinzukommen. Da steht, nötige, und das wurde berühmt durch diese lateinische Übersetzung, compelle intrare, nötige sie hereinzukommen. Und Vorsicht, damit ist kein Zwang gemeint. Dieser Vers wurde übel missbraucht in den Kreuzzügen, sondern damit ist gemeint, sag ihnen, dass sie es dringend brauchen. Sag's ihnen mit Liebe. Sag's ihnen dringlich. Nötige sie reinzukommen. Sag ihnen, das ist die wichtigste Einladung für den Himmel. Sag ihnen, ja, sie hat ein Verfallsdatum. Aber ja, Gott will dich dabei haben. Und er ruft dich. Und deswegen dieses dringende Verben. Und wenn du Jesus erkannt hast als deinen Herrn und wenn du ihn liebst, dann wird es dir immer mehr ein Bedürfnis zu sein, dich diesem Knecht gewissermaßen an die Fersen zu heften und in deinem Umfeld den Menschen, die ohne Jesus verloren bleiben, diese großartige Botschaft zu bringen. Nötige sie hereinzukommen. Manche erinnern sich sicherlich noch an das Hochwasser 2002 an der Elbe. Da waren manche Anwesen am Ende wie kleine Inseln, eingeschlossen vom Wasser, das immer bedrohlicher wurde. Und die Bewohner saßen auf ihrer Scholle fest. Und dann fuhren die Rettungsmannschaften herein. Wir haben es ja im Fernsehen gesehen. Und oft haben sie gesagt, kommt ins Boot, kommt in Sicherheit, lasst euch retten. Compelle intrare. Und wissen Sie, was immer wieder geschah? Dass Einzelne nicht wollten. Die hingen so sehr, und das kann man menschlich völlig verstehen, die hingen so sehr an ihrem alten Zuhause. Und wenn es ein brüchiges altes Häuschen war, dass sie sich nicht lösen wollten, dass sie die Gefahr nicht sehen wollten oder einfach hinnahmen. Und was haben die Rettungsmannschaften gemacht? Sie haben sie genötigt. Sie haben gesagt, bitte kommen Sie. Die Zeit wird knapp. Das Wasser steigt. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, diesen Leuten vom Roten Kreuz oder anderen Hilfswerken vorzuwerfen, ihr macht denen aber Druck. Aber schauen Sie, so ähnlich hängen viele Menschen an ihrem alten Leben ohne Gott. Sie wollen oder können die Lebensgefahr nicht erkennen, in der sie sich befinden. Und Jesus sagt, nötigt sie liebevoll. Und er nötigt uns mit diesem Gleichnis, uns persönlich zu überprüfen, wo jeder von uns zurzeit steht. Und er, Jesus, ist das Rettungsboot. Er ist die Tür. Flüchten Sie zu ihm. Und das kann ich Ihnen versprechen. Nicht, weil ich eine gute Idee hätte, sondern weil Gott das gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29. Das kann ich Ihnen versprechen. Wenn Sie ihn wirklich suchen, dann wird er sich finden lassen. Und darum schließe ich mit der Lebenswende von Dero Goi, an der wir nochmal gut sehen können zum Schluss, was es heißt, diese Einladung anzunehmen. Dero Goi, manche werden ihn nicht kennen, andere umso besser, Leadsänger der Rockband Umf, bis 2021, international bekannt. Ihr größter Erfolg war wahrscheinlich Augen auf, das war 2004, so ein Number One Hit. Und Dero Goi war maßgeblich daran beteiligt. Die Texte dieser Band waren ziemlich aggressiv, teilweise auch gegen den christlichen Glauben gerichtet. Dero Goi hat später mal im Interview gesagt, als Kind habe ich einiges über Jesus gehört, aber es habe viel Gewalt in seiner Familie gegeben und Alkoholmissbrauch. Und dann haben sich seine Eltern scheiden lassen. Und von da an habe er seinen ganzen Frust und sein Trauma auf Gott projiziert. Dann scheint es sich ja doch nicht zu geben, wenn du das zulässt. Noch 2019 erscheint sein Song Im Namen des Vaters. Das ist letztlich eine Verhunzung des Vaterunsers auf dem Album Ritual. Er sagt, er hat viele Religionen durchprobiert, aber nichts habe ihm wirklich geholfen. Buddhismus, Hinduismus, Koran. Er sagt, nichts konnte mein Trauma heilen. Ich habe es versucht mit Esoterik und mit Yoga. Und sogar der Erfolg und die jubelnden Fans, ja, dafür war er dankbar. Aber er sagt, sie hätten das Loch in seinem Inneren immer nur noch größer gemacht. Das ist doch paradox, alles wird immer oberflächlicher, als ginge deine Seele dabei verloren. Und dann erkrankt sein 3-jähriger Sohn an Krebs. Er hat es später überlebt, aber es war eine horrorschlimme Zeit. Und er hat auch gesagt, ich war verzweifelt, du bist machtlos, wenn dein eigenes Kind in Lebensgefahr ist. Und in dieser Situation, sagt er, habe ich angefangen, nach diesem Gott zu rufen. Und dann musste er immer wieder zu den Untersuchungen dort in Berlin, in die Charité. Und in der Charité gibt es eine Kapelle. Und er sagt, ich bin immer wieder in die Kapelle gegangen. Ich muss ihn finden. Und dann hat er einfach angefangen zu beten. Und er sagt, das war mir klar, ich spreche da nicht zu Allah oder zu Buddha, sondern zu Jesus Christus. Er ist ein wahrhaftiger Gott. Ich weiß, dass es nur Christus sein kann. Bis dahin hatte er Gott nur sehr distanziert wahrgenommen oder ihn angeklagt. Aber jetzt in der Not suchte er verzweifelt seine Nähe. Und dann hat Gott ihn bekehrt. Dann hat Gott ihm diese Einladung gezeigt und ihm klargemacht, dass er trotz seines ganzen Ruhms und Erfolgs auch zu diesen Schmuddelkindern gehört. Und dann sagt Gero Goy in einem YouTube-Interview, googeln Sie das ruhig mal, ich habe Jesus dann alle meine Schuld zu Füßen gelegt. Und ich habe ihn gefragt, ob er das Ruder in meinem Leben übernehmen will. Und als ich das tat, hat sich so viel verändert in meinem Leben. Und seitdem verstehe ich die Bibel so, wie ich sie nie zuvor verstanden habe. Denn Jesus ist Gott. Und im letzten Jahr hat er einen neuen Song geschrieben, Resurrection, Auferstehung. Und darin besingt er die Freude darüber, dass er gewiss ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und der Retter ist. Und es ist ein ziemlich langes Lied, ich lese Ihnen nur 4 Zeilen daraus vor, weil die alles gut zusammenfassen. Da sagt er, and when you think you are not worthy, the Lord himself will grant you mercy. Da sagt er, und wenn du denkst, du bist es nicht wert vor Gott, wenn du deine Schuld erkennst, und das ist ja so, dann wird der Herr dir aber seine Gnade garantieren. Er wird sie dir schenken. In front of him we all have sinned. Vor ihm sind wir alle Sünder. Vor ihm stehen wir alle mit einem Riesendefizit da. And this is why he died. Und darum musste er sterben. Darum hat er das auf sich genommen. Aber das Lied heißt nicht Death, sondern es heißt Resurrection, weil das am Ende steht. Und das soll auch am Ende, ja vielmehr am Ziel deines Lebens sein, dass du auf ewig bei ihm sein wirst. Dass du mit all denen ihn loben wirst, die auch hier zum Glauben an ihn gekommen sind. Und dieses Leben mit Jesus, das kann jetzt schon beginnen. Denn er ist wirklich da. Amen.